Medizin für Mitdenker.
Der etwas andere Gesundheitspodcast
mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Ich habe heute wieder mal eine Buchstabenkombination von dir bekommen und bin ganz glücklich, dass ich nicht aussprechen muss, was dahinter steckt. Aber die Buchstaben, die kriege ich hin. ME-CFS. Und jetzt kommst du mit der Bedeutung erstmal, die tatsächlich in Worten dahinter steckt.
ME steht für myalgische Enzephalomyelitis, aber du siehst, ich habe da auch Probleme. Diese Worte sind einfach schwer auszusprechen, finde ich, besonders in der Kombination. Also myalgische Enzephalomyelitis bedeutet, myalgisch heißt muskelschmerzend, Enzephalo heißt das Gehirn betreffend und Myelitis ist eine Entzündung des Rückenmarks. So, und dann gehört ja CFS noch dazu, das ist das Chronic Fatigue Syndrome, also chronisches Müdigkeitssyndrom. Und diese Kombination, die kennt man schon relativ lange, aber es ist immer so unterm Deckel geblieben und viele Ärztinnen und Ärzte kannten das Ganze nicht, bis Covid kam, beziehungsweise die Impfstoffe. Und jetzt wird das immer mehr publik und wird immer mehr bekannt. Früher hat man gerne gesagt, die Leute sind einfach nur zu faul, die hängen nur rum, die wollen nicht arbeiten, die haben Psychoknacks sozusagen. Mittlerweile hat man da schon mehr Gedanken, was dahinter stecken kann.
Jetzt höre ich natürlich das Wort chronisch und Erschöpfung. Das sind natürlich Dinge, die treten vielfältig auf. Was sind denn die Symptome, die ich beachten soll oder wo ich sage, hey, da liege ich wahrscheinlich in diesem Krankheitsbild?
Ja, also diese Krankheit könnte ja auch eine Depression sein. Das ist eigentlich so die wichtigste Differentialdiagnose, die im Moment bei vielen Leuten besonders im Vordergrund steht. Viele sagen gerne, das könnte doch eine Depression sein, wenn jemand nicht arbeiten kann, keine Energie mehr hat. Ja, verschiedene andere Symptome noch, da kommen wir gleich nochmal zu, was eigentlich die Symptome sind. Aber dann würde man doch erstmal an eine Depression denken. Und da gibt es aber einen ganz auffälligen Unterschied. Das ist das sogenannte PEM, das heißt postexertionelle Malaise. Und das bedeutet, dass die Leute heute was machen, also zum Beispiel einkaufen gehen. Das ist schon sehr viel, das schaffen viele schon gar nicht mehr. Aber sagen wir mal, jemand geht einfach mal ein bisschen spazieren. Und das heißt wirklich nur einmal um den Block. Und dann sind die danach so fertig, dass die über 16 Stunden nicht mehr auf die Beine kommen. Also richtig lange. Und das ist eigentlich das Leitsymptom im Prinzip. Also das ist wirklich eine ganz wichtige Differentialsymptomatik sozusagen. Also man hat diese ganze Erschöpfung und dann aber auch PEM. Also das sind diese Differentialdiagnosen. Und im Moment kommt es gerade immer mehr auf den Tisch. Das ist echt wichtig, weil die Leute leiden da so drunter. Es ist eine wirklich schlimme Geschichte, denn du bist krank, du kannst nichts machen und du kannst dich eigentlich auch nicht darum kümmern, dass dir jemand hilft, weil du es nicht schaffst, irgendwas zu tun. Und das Ganze ist auch sauteuer im Prinzip, weil du brauchst wirklich alle mögliche Unterstützung. Also nicht nur brauchst du im Prinzip auch natürlich Mikronährstoffe, das sagt übrigens auch die Charité, da ist die Frau Scheibenbogen ganz führend. Frau Professor Scheibenbogen, die forscht dazu zu dem Thema und auch die empfehlen Mikronährstoffe, sondern du brauchst dann eventuell auch Physiotherapie natürlich, ja, weil du kennst es ja vielleicht auch, wenn man nur rumliegt, dann erstens mal verliert man noch Muskeln und zweitens kriegt man auch zusätzlich nochmal Schmerzen, obwohl man sowieso schon Schmerzen hat. Das ist eine sehr unangenehme, schlimme Sache. Es gibt auch tatsächlich Leute, Entschuldigung, um das nochmal zu betonen, wie schlimm das ist, es gibt auch immer wieder Suizide bei diesen Menschen, weil das so ein schwieriges Thema ist.
Das heißt, wir reden wirklich über eine massive Erschöpfung, sage ich mal, dass das gar nichts mehr geht, so wie du das gerade beschrieben hast. Gibt es noch andere
genau,
Symptome,
die dazukommen?
Genau,
und das ist nämlich eine wichtige Frage. Ich bin nämlich auf den Podcast heute gekommen, weil ich eine Patientin hatte, die hat selbst ME-CFS und die hat gesagt, ich habe mal ihre Podcasts durchgehört und die Tags angeguckt, was sie da für Podcasts zu dem Thema haben und ich habe tatsächlich ME-CFS, haben wir manchmal erwähnt in den Podcasts, aber natürlich nicht ausführlich. Und bei ihr kam es so an, als würde ich das hauptsächlich als Erschöpfungsproblem sehen. Und das ist es natürlich mitnichten. Ja, das ist viel größer. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, das müssen wir uns heute mal vornehmen. Also es ist eben nicht nur Müdigkeit und Erschöpfung, sondern es ist eben dieses PEM. Das ist super wichtig. Das ist eben ein Leitsymptom. Und dann gibt es auch eine sogenannte Dysautonomie. Das bedeutet, Herzschlag, Blutdruck, Verdauung und so weiter funktionieren alle nicht mehr richtig. Also es kann zum Beispiel sein, wenn dann jemand, da gibt es auch eine Testung dazu, wenn jemand längere Zeit steht, kriegt er auf einmal eine ganz hohe Herzfrequenz, weil die Regulation vom Herzen nicht mehr richtig funktioniert. Man spricht da vom sogenannten POTS-Syndrom. Und man kann es auch anders testen, indem man Leute auf den Tisch legt und diesen Tisch kippt und den Patienten in verschiedene Positionen bringt. Auch da guckt man dann hauptsächlich jetzt nach der Herzfrequenz und nach dem Blutdruck. Und das sind also Probleme, die können dann dazu führen, dass zum Beispiel auch noch Panikattacken zusätzlich entstehen. Ich meine, wenn du irgendwo stehst und auf einmal fängt dein Herz an zu rasen, ja, und dein Blutdruck fällt ab und du wirst kaltschweißig und du kriegst auf einmal Kreislaufprobleme. Was passiert? Da kriegst du eine Panikattacke. So, wenn du damit jetzt ins Krankenhaus kommst, dann sagen die Kolleginnen und Kollegen, okay, das ist ein Patient, der hat eine Panikattacke und schon ist die Diagnose wieder übersehen worden. Das geht dann halt auch ganz schnell. Dann kommen noch dazu zum Beispiel Schmerzen, wie der Name schon sagt, ne, myalgisch, also da kommen Muskelschmerzen dazu, aber eventuell auch Halsschmerzen, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, dann natürlich kognitive Störungen, also Konzentrations- und Denkstörungen und dann grippale, also so grippige Gefühle, Temperaturempfindlichkeit, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und häufig sieht man übrigens das, was wir bei unseren HPUlern auch oft sehen. Das kommt natürlich nicht plötzlich, sondern das ist schon als Vorbelastung da sozusagen. Das sind nämlich überstreckbare Gelenke. Also, dass diese Gelenke so weich sind, ja. Das ist so ein Bindegewebsproblem. Irgendwie hat das auch mit der ganzen Sache zu tun, sieht man zum Beispiel relativ häufig. Und dann haben die Leute auch ganz wenig Kraft in den Händen. Wir haben zum Beispiel so ein Kraftmessgerät auch in der Praxis. Da drückst du mehrmals die Hand zusammen und guckst, wie ist es dann nach einem bestimmten Zeitraum. Musst du das wiederholen und dann sieht man einen deutlichen Abfall der Muskelkraft. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, das zu diagnostizieren. Und dann geht es eben häufig einher mit Atemnot, mit Kurzatmigkeit. Parasympathikus und Dyssympathikus sind im Ungleichgewicht. Das ist im Prinzip dann diese Dysautonomie. Das heißt also, dass es zu diesen Kreislaufbeschwerden kommt und zu Verdauungsbeschwerden. Also das ist schon eine ganze Menge, was da auf einen zukommen kann, wenn man damit zu tun hat. Infektanfälligkeit zum Beispiel auch. Also ja, dass man dann von einem Infekt in den anderen kommt und dann kommt halt mit jedem Infekt auch noch ein Schub wieder gerne, ja. Also, dass es dann mit jedem Infekt noch mal schlimmer wird.
Jetzt habe ich hier noch zwei ganz massive Fragen zu diesem Thema. Die eine ist, was können wir tun? Aber erst würde mich interessieren, wo kommt das her?
Vor Covid hat man schon ganz oft darüber gesprochen, dass wahrscheinlich Epstein-Barr-Virus-Infektionen mit die Ursache sein können. Mittlerweile sagt man auch, dass die Borreliose auch noch eine Ursache sein kann. Aber ich habe gerade von einem Kind gehört, dass jetzt nach einer Grippe, nach einer ganz normalen Grippe, wahrscheinlich MECFS kommen hat. Das kann man erst dann nach etwa 6 Monaten stellen, die Diagnose, wenn die Leute so lange leiden. Also früher spricht man davon noch nicht. Man geht davon aus, dass es diese Erkrankungen sind, die dazu führen, dass es zu dieser Entzündungslage kommt. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man sich klar wird dessen, dass man eine Entzündungslage im ganzen Körper hat. Also das sagt ja auch schon die Myelitis, die Rückenmarksentzündung, aber im Prinzip auch im Gehirn. Es gibt eine Neuroinflammation, also eine Entzündung der ganzen, eine Entzündungslage, würde ich mal sagen, des Nervensystems. Und das ist auch interessant. Die Patientin, die da war, meinte dann so, ja, sie haben darüber gesprochen, dass das die Mitochondrien sind, die da ursächlich verantwortlich sind oder dafür zuständig sind, dass es dazu kommt, zu der Erkrankung. Und hat mir auch von etwas Neuem erzählt, was ich gerne auch gleich noch erzählen möchte, nämlich vom Broken Bridge Syndrom. Das ist eine neue Geschichte, die der Dr. Chaya entdeckt hat. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber ich denke, dass diese Mitochondriengeschichte trotzdem relevant ist. Ich würde auch nicht behaupten wollen, dass das die Ursache ist, denn ursächlich sind wahrscheinlich diese Infektionen. Aber was jetzt wirklich die prima causa ist, also die wirkliche Ursache, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Das ist bestimmt eine Gemengelage. Und in dieser Gemengelage leiden natürlich diese Mitochondrien. Und auf jeden Fall sehe ich immer in der Praxis oder sehr häufig bei diesen Patienten, wenn ich es überprüfe, dass der BHI nicht in Ordnung ist. Das ist dieser bioenergetische Gesundheitsindex, wo wir quasi die Mitochondrien ins Labor schicken und dort werden die mal untersucht, wie ein Auto, was man in die Werkstatt schickt zu einer Inspektion. Und die kommen da immer schlecht raus. Also das heißt, die Mitochondrien spielen auf jeden Fall eine Rolle und das tun sie dann nachher auch bei der Therapie.
Wenn ihr danach guckt, verstehe ich, dass es da nicht so eine eindeutige Diagnose gibt? Weißt du, bei vielen Sachen kann ich ja sagen, ich schicke Blut ins Labor oder irgendwas und dann bekomme ich eine Auswertung und weiß, hups, das ist das und das. Das haben wir hier nicht.
Genau, das ist schwierig. Insbesondere würde ich sagen, es ist schwierig, weil viele Kolleginnen und Kollegen das nicht kennen. Wenn man es kennt, dann kann man es natürlich viel erkennen und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, das zu untersuchen. Also man kann gucken, hat der Patient POTS zum Beispiel, ja, diese, wenn er steht oder auf den Kipptisch kommt, gibt es da Unterschiede in der Blutregulation und in der Herzfrequenz. Wie sieht es aus mit PEM? Da muss man sich natürlich darauf verlassen, dass der Patient einem die Wahrheit sagt, ne? Wenn jetzt eine Belastung kommt, wie sieht es dann Stunden später aus? Hat er dann einen Zusammenbruch? Und kommt überhaupt nicht mehr auf die Beine. Das wäre zum Beispiel ganz typisch. Aber man kann zum Beispiel ja auch diese Muskeltests machen. Im Labor kann man das jetzt nicht eindeutig, also man kann, es gibt kein Labor, keine Laboruntersuchung, wo man sagt, okay, das ist ein ME-CFS.
Okay, das heißt, man muss über Umwege, über die Symptome und andere Parameter schauen, dass man die Diagnose eingrenzt. Ich habe da gerade den Begriff Broken Bridge Syndrom gehört. Was hat es damit auf sich?
Also der Dr. Jaya hat dazu geforscht und die haben eine ganz interessante Feststellung gemacht. Die haben nämlich bei MRT-Untersuchungen von, also Magnetresonanztomographie-Untersuchungen von Patienten mit diesen Störungen, haben die festgestellt, dass es eine Volumenreduktion gibt. Also dass das Volumen abnimmt, um 30% teilweise sogar. Und dass der Liquor anders zirkuliert. Liquor ist die Gehirnflüssigkeit. Und dann haben sie auch festgestellt, dass es in diesen Bereichen eine Entzündung gibt, also eine Neuroinflammation, sagt man. Und der Bereich, das ist die Verbindung zwischen Hirnstamm und Kleinhirn. Und diese Verbindung scheint gestört zu sein. Also da kommt es zu einer strukturellen und funktionellen Entkopplung. Das heißt also, die Substanz nimmt ab, die Datenautobahn, die da quasi zwischen diesen beiden Bereichen ist, zwischen Hirnstamm und Kleinhirn, die wird beschädigt und es läuft einfach nicht mehr gut zwischen den beiden. Und dadurch wird auch klar, warum es zu Störungen wie Herzschlag kommt, Blutdruckproblemen, Temperaturregulationsstörungen, Verdauungsstörungen, weil das betrifft alles diesen Bereich des Gehirns, der sorgt dafür. Ja, das haben sie jetzt festgestellt. Das ist sehr interessant, ist natürlich auch irgendwie erschreckend, aber zeigt auch, dass wir diese Patienten auf keinen Fall in die Psychoschublade stecken dürfen, wie es ja so oft gemacht wird. Ja, also das ist schon eine sehr interessante Forschung, die da machen, finde ich.
So, das heißt, man sieht jetzt, sag ich mal, so eine Menge offene Enden. Dann lass uns doch trotzdem mal schauen, was kann man jetzt tun? Das heißt, es ist ja immer schwierig, wenn es keine Standardbehandlung oder keine Idee, wie ich das heilen kann, gibt, dann ja, muss man ja trotzdem irgendwas machen.
Ja, genau. Und da ist es leider, sage ich mal, weil das verstehen viele Menschen nicht, ist es leider super wichtig, dass man lernt, mit der Belastungsintoleranz zu leben. Und man spricht davon Pacing. Das heißt, das gibt es auch in der Psychologie, aber das ist ein anderes Pacing. Hier ist gemeint, dass man sich anpasst an seine Energie. An seine Energiemöglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel einen Jungen, der hat meines Erachtens auch ME-CFS, den muss ich vom Sport krank schreiben. Das ist eine ganz große Problematik und da schreibe ich dann aber auch rein in die Krankmeldung quasi, dass bitte im Rahmen des Pacings hier drauf zu achten ist, dass der Junge nicht überfordert ist, weil er dann nämlich einen Crash kriegt danach und gar nicht mehr auf die Beine kommt und dadurch können die Menschen dann auch sogar richtig erkranken, weil alles zusammenbricht, auch das Immunsystem wieder, ja, also dann kann noch ein Infekt dazu kommen und dann gibt's, also das ist ganz problematisch. Also das ist super wichtig, dieses Pacing, dass man lernt, auf sich zu achten. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil, naja, wenn du jemand bist, der dauernd Gas gibt und ganz viel macht und tut und dann auf einmal sich hinsetzen muss, stell dir das vor, ja? Also einfach, du musst jetzt leider, Volker, den ganzen Tag rumsitzen und kannst dir vielleicht mal einen Artikel durchlesen oder kannst mal einmal am Tag mit jemandem telefonieren, aber ansonsten lässt du das bitte bleiben und liegst nur rum. Ist eine Horrorgeschichte eigentlich. Aber das ist leider eine der wichtigen Maßnahmen. Stresskontrolle ist eine wichtige Maßnahme. Antidepressiva machen dann eher Fatigue, also noch mehr Müdigkeit. Und Antidepressiva machen natürlich auch wieder in dem Darm Probleme. das wird ja ganz gerne eingesetzt, weil man erstmal denkt, da ist jemand depressiv. Es gibt auch verschiedene andere Medikamente, die eingesetzt werden. Da müsste man sich dann aber an ME-CFS-Spezialisten wenden. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass man da möglichst vorsichtig sein soll mit Medikamenten, weil es natürlich wieder ein Stoff ist, mit dem der Körper umgehen muss, der nicht an die Ursache geht. Ja, also muss man gucken, muss man genau hingucken, über welche Medikamente man redet. Was man aber machen kann, was wir in unserer Praxis machen, ist, wir sorgen natürlich wieder dafür, dass die ganzen Mikronährstoffe, die super wichtig sind, da sind. Also Vitamin D, Folsäure, die gute Folsäure, ne? Methyltetrahydrofolat oder eine andere Folsäure, die gut ist, eben nicht diese künstliche. Vitamin B12, Ribose, die weiteren B-Vitamine B1, B6, Carnitin und Coenzym Q10 zum Beispiel. Und wir machen, was, glaube ich, den Leuten auch häufig gut tut, ist die IHT, also die intermittierende Hypoxietherapie. Da muss man aber wirklich gucken, wie fit jemand ist. Also da muss man wirklich mit dem Patienten reden, muss ganz vorsichtig mit den Maßnahmen sein, weil jede Maßnahme, die du machst, die irgendwas herausfordert, den Patienten reizt in irgendeiner Form, kann natürlich wieder zu einem Zusammenbruch führen. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Und wir machen natürlich auch die Oxyvenierung. Da habe ich jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht. Die mache ich ja noch nicht so lange. Das scheint gut zu funktionieren, aber auch mit der gegebenen Vorsicht und wirklich mit ganz wichtig, ganz, ganz großen Augen auf den Patienten. Richtig gut gucken, was da passiert und nicht einmal einfach nach Schema F behandeln.
Und ich habe am Anfang ja gehört, Schmerzen spielen auch irgendwie eine Rolle. Das heißt, das kommt ja dann irgendwie ja in der möglichen Behandlung auch noch dazu.
Ja, da muss man natürlich auch gut gucken, was man da machen kann, ja. Weil wenn du jetzt einfach nur ein Schmerzmittel gibst, hast du ja auch wieder Folgeprobleme, ne? Also das sind dann die problematischeren Sachen, die muss man dann wirklich im Einzelfall angucken. Da kann man gar nicht sagen, das machen wir jetzt so und so, sondern du siehst, das ist sehr differenziert zu sehen.
Ja, jetzt denken wir immer, wir leben in so einer tollen, organisierten Gesellschaft. Wir wissen alles und heute bin ich so am Ende dieser Podcast-Episode ein bisschen ratlos, wenn ich über dieses Thema nachdenke, weil wir haben da, glaube ich, ein ganz großes Problem und wissen gar nicht so richtig, was wir da tun sollen.
Ja, und deshalb ist es wichtig, das zu sehen. Ja, also wir müssen uns einfach damit beschäftigen. Und es gibt auch Organisationen, die sich darum kümmern. Es gibt viele Gruppen, die sich darum kümmern. Und es rückt zum Glück jetzt immer mehr in den Fokus. Das ist einfach wichtig, ja, dass man das ansieht und natürlich diese Forschung auch weiter beobachtet. Daraus sollen jetzt, klar, sollen daraus Medikamente folgen, die dann eben die Entzündung runterfahren. Aber über Entzündung reden wir im Podcast zum Beispiel auch viel. Und da kann man ja auch schon viel machen. Also Ernährung gehört natürlich auch dazu, dass man darauf achtet, dass man sich anständig ernährt. Anständig ist gut, ne? Ist schwierig, das zu sagen, was ist anständig. Aber da haben wir ja auch den Ernährungskurs gemacht, wo es um eine antientzündliche Ernährung geht. Ja, also man muss die Augen und Ohren offen halten. Es ist nicht gut erforscht bisher und wir müssen hoffen, dass das jetzt weitergeht und dass da irgendwann mal irgendwas Gutes kommt und dass wenigstens die Kolleginnen und Kollegen wissen, dass es das Broken Bridge Syndrom dahinter gibt oder nur Erschöpfung oder Schlappheit oder so. Die Leute müssen einfach nur trainieren. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Und es gehören dazu halt noch viele andere Sachen. Also zum Beispiel auch teilweise, dass man mehr Salz zu sich nimmt oder so damit und viel trinkt. Und lauter solche Maßnahmen, Kompressionsstrümpfe, Reha-Maßnahmen, neurologische Kliniken müssen mit ins Boot geholt werden. Es ist ein Wust an Sachen, die dazugehören. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte und die Leute brauchen unbedingt unsere Unterstützung.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.